Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Frustrierter Ministerpräsident. Japans Regierungschef Shinzo Abe tritt überraschend zurück und hinterlässt ein Machtvakuum. Teurere Brummis. Die Schwerverkehrsabgabe steigt am 1. Januar. Die meisten Schweizer Lastwagen bekommen jedoch eine Schonfrist von einem Jahr. Staufreie Umfahrung. Der Bundesrat lässt die Zürcher Nordumfahrung auf 6 Spuren ausbauen. Und um 13 Uhr Parteien im Kreuzverhör. Heute die FDP mit dem Zürcher Nationalrat und Fraktionschef im Bundeshaus, Felix Gutzwiller. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Der japanische Regierungschef Shinzo Abe hat bereits nach einem Jahr seinen Rücktritt angekündigt. Abe sagte, das Volk brauche eine Führungspersönlichkeit, der es vertrauen könne. Zudem sei er müde und habe keine Energie mehr. Ein neuer Regierungschef müsse den Kampf gegen den Terrorismus weiterführen. In der einjährigen Regierungszeit von Abe sind 4 Minister zurückgetreten, weil sie in Skandale verwickelt waren. Zudem verlor Abes liberaldemokratische Partei im Juli die Mehrheit im Oberhaus. Abes Führungsqualitäten waren wiederholt in Frage gestellt worden. Die Schweiz erhöht wie angekündigt die Schwerverkehrsabgabe LSVA. Diese steigt im Schnitt um 11%, das heißt im Durchschnitt wird die Fahrt eines 40-Tonners von Basel nach Chiasso künftig maximal 369 Franken kosten. Allerdings erhalten die in der Schweiz am häufigsten eingesetzten Fahrzeuge noch eine Schonfrist von einem Jahr. Der Nutzfahrzeugverband ASTAG ist dennoch enttäuscht über den Entscheid des Bundesrates und warnt, mit der höheren LSVA würden die Transportpreise steigen, was wiederum die Wirtschaft belaste. Die Zürcher Nordumfahrung kann auf 6 Spuren ausgebaut werden, das hat der Bundesrat entschieden. Kernstück des Ausbauprojekts ist die 3. Röhre des Gubristunnels. Heute befahren täglich 90.000 Fahrzeuge die A1 Nordumfahrung von Zürich. In 20 Jahren werden täglich 125.000 Fahrzeuge auf dieser Strecke erwartet. Mit dem Ausbau könne dieses Verkehrsaufkommen bewältigt werden, so der Bundesrat. Die Kosten des Ausbaus von 900 Millionen Franken übernimmt der Bund. Das Parlament erhält vom Bundesrat Vorschläge, wie die Forschung am Menschen geregelt werden soll. Die Würde des Menschen stehe in jedem Fall vor der Freiheit der Forschung, steht im vorgeschlagenen Verfassungsartikel. Es brauche die Einwilligung betroffener Personen mit bestimmten Ausnahmen bei Urteilunfähigen. In der Schweiz seien die gesetzlichen Regelungen zur Forschung am Menschen heute lückenhaft, uneinheitlich und kantonal geregelt, betont der Bundesrat. Der Bund solle deshalb ermächtigt werden, die Forschung am Menschen umfassend und abschließend zu regeln. Der Bundesrat will die Fußfesseln nicht landesweit einführen, weil die Mehrheit der Kantone dagegen ist. Die Kantone sind aber verpflichtet, einen einheitlichen Strafvollzug zu gewährleisten. Die laufenden Versuche mit der elektronischen Fußfessel im Strafvollzug sollen 2 weitere Jahre fortgesetzt werden. Das neue Strafgesetzbuch ersetzt die kurzen Freiheitsstrafen weitgehend durch Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit. Die Fußfessel kann aber gerade bei kurzen Strafen zur Anwendung kommen. In der Schweiz kommt es im Börsenbereich zu einem Zusammenschluss, um der internationalen Konkurrenz besser standhalten zu können. Die Schweizer Börse SWX schließt sich auf Anfang 2008 mit der Handelsabwicklungsgesellschaft SIS und dem Zahlungsverkehrsanbieter Telekurs zusammen. Das neue Unternehmen gehört ausschließlich den Banken. Der Zusammenschluss muss noch von den Wettbewerbshütern genehmigt werden. Die Versicherungsgruppe National Suisse hat ihren Konzerngewinn im ersten Halbjahr um 42% auf gut 44 Millionen Franken gesteigert. Das ist gemäß der Gruppe ein Rekord und liegt über den Erwartungen der Fachleute. Das bernische Kantonsparlament will keine schwarzen Listen für Betriebe des Gastgewerbes, auch wenn sie wiederholt gegen Hygienevorschriften verstoßen haben. Eine Mehrheit des Grossen Rates lehnte dies als mittelalterliche Methode ab. Das kantonale Laboratorium kontrollierte letztes Jahr 510 Gastwirtschaftsbetriebe und in 340 von ihnen gab es Beanstandungen. Die bernische Kantonsregierung betonte jedoch, die Lage sei nicht alarmierend. Lehrerinnen und Lehrer im Kanton Bern werden voraussichtlich ab dem Jahr 2012 Prämien erhalten, wenn sie gute Leistungen erbringen. Der Grosse Rat verpflichtet die Regierung dazu, ein entsprechendes Anreizsystem einzuführen. Der kanadische Flugzeughersteller Bombardier hat nach mehreren Zwischenfällen mit seinem Propellerflugzeug Dash 8 allen Fluggesellschaften empfohlen, das Flugzeug bis auf Weiteres nicht zu gebrauchen. Die Zwischenfälle hatten sich bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS in den vergangenen Tagen ereignet. Es gab Probleme mit dem Fahrwerk. Die SAS ließ heute alle 33 ihrer Dash 8 Flugzeuge am Boden. Über 100 Flüge fielen aus. In Tschetschenien müssen Beamtinnen künftig das Kopftuch tragen, gemäß islamischer Tradition. Wer gegen die Regel verstößt, muss mit der Entlassung rechnen. Das hat der tschetschenische Präsident Kadyrov verordnet. Er beschuldigte zudem die Frauen, die Ursache sämtlicher Verbrechen in der russischen Teilrepublik zu sein, da sie die Männer verführten. Die Kopftuchregel dürfte bei der Regierung in Moskau auf Widerstand stoßen, da russisches Recht die Trennung von Staat und Religion sowie die Gleichheit der Geschlechter vorsieht. Da Kadyrov aber ein Gefolgsmann von Präsident Putin ist, wird er laut Experten wohl keine Konsequenzen fürchten müssen. In Äthiopien geht die Zeit anders. In dem Land am Horn von Afrika hat erst in der Nacht auf heute das neue Millennium begonnen. So will es der Kalender der orthodoxen Kirche des ostafrikanischen Landes. Nun schreibt man also auch in Äthiopien das Land 2000. In einer extra errichteten Millenniumshalle in der Hauptstadt Addis Abeba feierte die Elite unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. Für das Volk waren die Eintrittskarten nicht erschwinglich.
12.37 Uhr, das sind Mittagsinformationen im Rendezvous. Japan sucht den Superstar. Seit Premier Koizumi hat Japan keinen populären Regierungschef mehr. Ob sich das nach Shinzo Abes Rücktritt ändert? Der Bundesrat sucht den Kompromiss. 40 Tönner zahlen mehr LSVA, Schweizer Transporteure werden aber geschont, zumindest vorläufig. Doch ihnen genügt das nicht. Dann, alleine kannst du's weder besser noch länger. Das sagt sich die Schweizer Börse und fusioniert. Eine Rettungsgrabung für die Umwelt, wie bei Kölliken die größte ökologische Zeitbombe der Schweiz entschärft wird. Die Briten und das Maß aller Dinge. Warum 0,568 Liter Bier a pint of beer bleiben. Ein Deutscher für die Schweizer Elf. Ottmar Hitzfeld und seine Gelüste, Köbi Kuhns Nachfolger zu werden. Am 21. Oktober ist Wahltag. Die Parteien werben mit schönen Worten und großen Lettern. Wir nehmen ihre Prospekte unter die Lupe. Heute denjenigen der Freisinnig-Demokratischen Partei. Um 13 Uhr im Kreuzverhör der Zürcher FDP-Nationalrat und Ständeratskandidat Felix Gutzwiller. Im Land der aufgehenden Sonne ist für ihn die Sonne bereits untergegangen. Japans Premier Shinzo Abe hat aufgegeben und seinen Rücktritt erklärt. Er war nicht einmal ein Jahr im Amt und es war kein leichtes Jahr. Die Frage an den Korrespondenten des Tagesanzeigers in Tokio, an Christoph Neithardt. Abes Rücktritt kommt überraschend. Warum kommt er gerade jetzt?
Das weiß niemand in Tokio. Es sind alle überrascht hier. Vor 2 Tagen hat Abe noch gesagt, er werde nicht zurücktreten, obwohl er die Wahlen vor 2 Monaten verloren hat und dann aber gedroht, er werde zurücktreten, wenn das Antiterrorgesetz nicht angenommen würde. Das Antiterrorgesetz erlaubt es Japan, NATO-Flugzeuge und Schiffe im Indischen Ozean für den Afghanistan-Einsatz aufzutanken. Aber das Antiterrorgesetz ist noch kaum besprochen. Das heißt, diesen Grund kann er nicht anführen, weil er hätte eigentlich dafür kämpfen sollen, so wie das aussah. Also man weiß nicht warum. Es scheint, er habe einfach genug, er habe aufgegeben, weil er müde sei und er gilt als Prinzling, als etwas verwöhnt. Und vielleicht hat es ihm tatsächlich einfach gereicht, ohne dass er auch die Partei berücksichtigte jetzt.
Abe erntete bereits kurz nach Amtsbeginn Kritik von allen Seiten, sogar von seinen Parteifreunden, wie Sie soeben angetönt haben. Was hat er denn falsch gemacht?
Also zuerst muss man sagen, er hat etwas richtig gemacht ganz am Anfang. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Koizumi hat er den Ausgleich mit China und Südkorea gesucht und da auch einiges Geschirr wieder gekitzelt. Aber er hat die Sprache fürs Volk nie gefunden. Er war nie ein entschieden auftretender Staatschef, sondern er hat laviert, er wusste nicht recht, er sagte heute dies und morgen das, so wie am Montag, er tritt zurück und nicht zurück. Und er hat vor allem mit Themen Politik gemacht, die in Japan niemanden so richtig interessieren. Also er steckte irgendwie geistig fast in den 50er Jahren.
Inwiefern war es entscheidend, dass er beim Volk nicht so populär war wie Koizumi?
Die Japaner haben das Problem, dass das Land sich entvölkert. Die Jungen finden keine guten Stellen. Die finden zwar Arbeit, aber keine guten Stellen. Immer mehr Leute werden etwas ärmer. Und Abe hat das nicht interessiert. Er hat sogar den Begriff der sozialen Ungleichheit ganz, ganz bewusst vermieden. Koizumi war ein Popstar. Koizumi kam unheimlich gut rüber am Fernsehen, aber seine Politik hat Japan wenig genutzt. Er wurde gewählt wie ein Star, weil er populär war, aber was er dann wirklich daraus gemacht hat, hat Japan eher geschadet. Das heißt, Japan hat Zeit verloren.
Wie groß ist denn die Chance, dass jetzt nach Abe ein zweiter Koizumi kommt, der aber Koizumis Fehler nicht mehr wiederholt?
Diese Chance ist minimal. Der nächste dürfte Taro Aso sein. Er war der Außenminister unter Abe, bis Abe die Regierung umgebildet hat. Und er wird wahrscheinlich Premier. Das ändert aber substanziell wenig. Er steht für ähnliche Ideen wie Abe. Und letztlich geht es nicht mehr darum, wer diese Partei leitet, sondern dass diese Partei wahrscheinlich gelegentlich abgewählt werden muss, weil Japan eine politische Erneuerung braucht.
Einschätzungen von Christoph Neidhardt aus Tokio. Die Transporteure sollen also tiefer in die Tasche greifen. Die Fahrt mit dem Lastwagen von Basel nach Chiasso soll vom nächsten Jahr an statt gut 290 im Schnitt 325 Franken kosten. Das sind pro Fahrt 35 Franken mehr. Schon vor dem Entscheid des Bundesrats haben der Nutzfahrzeugverband ASTAG und die Wirtschaft Widerstand geleistet gegen die Erhöhung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. Jetzt wollen sie gegen jede einzelne Rechnung Beschwerde einlegen. Oliver Washington.
Die Erhöhung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe auf Anfang Jahr 2008 sei ein wichtiger Entscheid und ein wichtiger Schritt für die weitere Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene, sagt Harald Hammel vom Verkehrsdepartement.
Diese Erhöhung ist übrigens Teil des bilateralen Landverkehrsabkommens mit der EU und wurde auch vom Volk mehrfach beschlossen.
Seit Einführung der LSVA im Jahr 2001 ist es nur nach 2005 bereits die zweite Erhöhung. Im Durchschnitt müssen die Kamionneure nun für die Strecke Basel-Chiasso 325 Franken bezahlen. Allerdings variiert die Höhe der LSVA je nachdem, wie viel oder wie wenig Dreck ein Lastwagen in die Luft lässt. Enttäuscht über den Entscheid des Bundesrates zeigt man sich beim Gewerbeverband und beim Nutzfahrzeugverband ASTAG. Beide wehrten sich bereits im Vorfeld gegen eine Erhöhung der LSVA. Zum einen würde das Transportgewerbe schon heute unter den hohen Kosten leiden, sagt ASTAG-Direktor Michael Gerken. Und zum anderen geht er davon aus, dass diese Erhöhung gesetzeswidrig sei, denn der Schwerverkehr würde bereits heute alle Kosten decken, die er verursache, also auch die sogenannten externen Kosten wie Lärmbelastung und Umweltverschmutzung. Den Entscheid des Bundesrates kann der Nutzfahrzeugverband zwar nicht direkt anfechten, trotzdem wird er die einzelnen Transporteure unterstützen, wenn sie sich gegen die höheren Rechnungen werden wehren wollen.
Konkret bedeutet dies, dass wir für unsere Mitglieder, die davon betroffen sind, Beschwerden vorbereiten werden, damit gegen jede einzelne LSVA-Rechnung allenfalls Beschwerde geführt werden kann, sobald diese anfangs 2008 ins Haus flattert.
Laut Verkehrsdepartement sei es das Recht der Transporteure, mit Beschwerden gegen höhere Rechnungen vorzugehen. Ob es denn allerdings dazu kommen werde, bezweifelt man. Und zum Argument, dass die Erhöhung der LSVA gesetzeswidrig sei, sagt Harald Hammel.
Der Bundesrat hat diese Argumente gehört, er hat sie zur Kenntnis genommen. Er hat sich dennoch im Sinne der Verkehrsverlagerung entschieden.
Wenn Sie Aktien kaufen, Geld am Bankomaten beziehen oder auch die Aktienkurse in der Zeitung studieren, dann sind Sie mehr oder weniger unbewusst Kunde einer der drei Firmen, Schweizer Börse, Telekurs und SIS. Und diese drei Gesellschaften wollen, wie gehört, ihre Geschäfte bündeln, sie fusionieren. Dadurch entsteht eines der wichtigsten Unternehmen der Schweiz. Manuel Rentsch von der Wirtschaftsredaktion, wer sind und was sind die Gesellschaften, die sich mit der Schweizer Börse zusammentun?
Ja, einer dieser weniger bekannten Firmen ist die SIS. Sie hat aber eine große Bedeutung für den Schweizer Finanzplatz. Sie ist für die ganze Abwicklung der Börsengeschäfte verantwortlich und die SIS führt zudem in Olten einen Tresor, den größten der Schweiz. In diesem Tresor werden Aktien, Obligationen und andere Wertpapiere im Wert von mehr als 2.500 Milliarden Franken verwaltet. Die zweite Gesellschaft, die Telekurs, ihrerseits ist im Kreditkartengeschäft und im Bankomatengeschäft tätig und beliefert auch die Zeitungen mit den neuesten Börsenkursen. Und die Schweizer Börse SWX, die ist natürlich überall bekannt.
Das klingt nach einer Fusion von größeren Ausmaßen.
Ja, das ist so. Es ist ein Treffen. Hier treffen sich drei wichtige Firmen. Die neue Gesellschaft beschäftigt übrigens rund 3000 Personen. Mit dem Zusammenschluss in der Schweiz ist nun auch eine Fusion mit einer ausländischen Börse vom Tisch.
Was ist denn der Grund für den Zusammenschluss? Ist es so nach dem Motto, zusammen sind wir stärker?
Ja, teilweise auch. Ja, ausschlaggebend ist sicher der Druck von außen. Weltweit fusionieren die Börsen, die Globalisierung ist ein Thema. Deshalb wollte man in der Schweiz die Kräfte bündeln. Man spricht bereits seit 15 Jahren über diesen Zusammenschluss. Es hat also sehr lange gedauert. Uneinig war man sich lange über die Machtfrage. Die Börse war als Verein mit 45 Mitgliedern organisiert. Da hatten die kleinen Banken das gleiche Mitspracherecht wie zum Beispiel die beiden Grossbanken. Bei der Machtfrage konnte man sich nun einigen.
Und worauf hat man sich geeinigt? Also wer hat das Sagen?
Ja, man hat einen gut helvetischen Kompromiss gefunden. Die beiden Grossbanken UBS und CS haben sicher heute ein größeres Gewicht als bisher. Das ist aber auch nachvollziehbar. Sie generieren mehr als die Hälfte aller Börsengeschäfte. Man hat versucht, einen Kompromiss zu finden und alle Kräfte des Finanzplatzes einzubinden. Die beiden Grossbanken UBS und CS halten nun zusammen 31% des Aktienkapitals.
Die Grossbanken halten also einen Anteil von knapp einem Drittel, sagen Sie. Und gleichzeitig arbeiten die beiden Grossbanken UBS und CS im Ausland an einem neuen Projekt. Sie wollen zusammen mit 5 weiteren großen Banken eine eigene Börse lancieren. Wie passt denn das zusammen?
Ja, ich denke, die Grossbanken wollten Druck aufsetzen, dass sich etwas bewegt in der Schweiz und das ist ihnen jetzt auch gelungen, wie man sieht. Die beiden Grossbanken haben angekündigt, vor ein paar Monaten eine eigene Börse zu gründen. Das Projekt wurde mit großer Euphorie angekündigt. Man wollte diese Börse zusammen mit anderen grossen Banken lancieren. Allerdings ist es nicht so einfach, eine eigene Börse zu gründen und es dürfte noch eine Weile dauern.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Unmittelbar an der Autobahn A1 zwischen Oftringen und Aarau ragen riesige weiße Stahlträger in den Himmel. Unter ihnen entsteht nicht etwa eine große Skihalle oder ein Fußballstadion, vielmehr wird unter diesen Stahlträgern eine der größten ökologischen Zeitbomben der Schweiz entschärft. Die Sondermülldeponie Kölliken wird hier Fass für Fass wieder ausgegraben für eine halbe Milliarde Franken. Unser Aargau-Korrespondent Maurice Velati besuchte den gigantischen Bau.
Die riesige Halle der Sondermülldeponie steht in der Nähe der Autobahn, mitten in einem Wohnquartier von Kölliken. Neben den meterhohen Betonmauern nehmen sich die Einfamilienhäuser schon fast niedlich aus. Baumaschinen lärmen noch im Innern. Die Halle wird erst Anfang November fertiggestellt. Geschäftsführer Jean-Louis Dardon nimmt mich mit auf einen Rundgang. Die monumentale Dachkonstruktion überdeckt eine Fläche von knapp 6 Fußballfeldern. Darunter lagern im Boden begraben Tausende von Fässern, tonnenweise Kehrichtschlacke, alte Batterien und so weiter. 500.000 Tonnen Sondermüll, angeliefert unter anderem von der Basler Chemie zwischen 1978 und 1985. Ab November wird hier jedes Fass einzeln ausgegraben und analysiert, erklärt Jean-Louis Dardon.
Wir haben nur rudimentäre Ahnungen, was das sein könnte. Wir wissen, aus welchem Betrieb ein Fass gekommen ist oder ein bestimmter Abfall. Aber was er genau beinhaltet, das müssen wir untersuchen, müssen Proben nehmen, müssen analysieren. Sehr aufwendig wird das sein.
Dann wird der Sondermüll von Kölliken definitiv entsorgt, vor allem verbrannt. In verschiedenen spezialisierten Anlagen in ganz Europa. Etwa 10% des Mülls muss in tiefen Lagern endgültig eingeschlossen werden. Für die ganze Übung sind 445 Millionen Franken budgetiert. Den größten Teil davon übernehmen die Steuerzahler im Kanton Aargau. Geld, das man damals beim sorglosen Auffüllen der Deponie gespart hatte. Gerade mal 40 Franken kostete der Kubikmeter Abfall. Genaue Inhaltskontrollen gab es wie gesagt nicht. Kölliken ist einzigartig. Eine so große Deponie wurde noch nie komplett zurückgebaut. Die große Halle wurde dann auch eigens für Kölliken entwickelt.
Die Hallen sind so konzipiert worden, dass sie vollständig dicht sind. Die Hallen werden im Unterdruck gehalten. Die Luft wird ständig abgesogen und über Filter gereinigt, sodass nur saubere Luft an die Umgebung abgegeben wird.
Die Leute der Sondermülldeponie werden in Schutzanzügen mit Schutzmaske arbeiten, auch wenn das, so betont Jean-Louis Dardon, vor allem des Gestankes wegen sei. Gefährlich seien die Dämpfe des Sondermülls wohl kaum. Und doch, Kölliken ist ein Mahnmal für den sorglosen Umgang mit gefährlichen Abfällen. Der Boden hier galt als besonders dicht. Geologen empfahlen das Gebiet mitten im Wohnquartier. Doch über Jahre litt danach die Bevölkerung unter massivem Gestank. Über Jahre floss schmutziges Wasser aus der Deponie heraus. Schließlich bedrohte das Gift sogar das Grundwasser und damit die Trinkwasserversorgung. 1985 erst wurde die Deponie geschlossen. Für den Rückbau, für eine knappe halbe Milliarde, habe man sich 15 Jahre später entschieden, erzählt Jean-Louis Dardon. Zuerst wollte man die Deponie belassen und die Abfälle lediglich besser sichern.
Man hat zuerst zahlreiche Sicherungsmaßnahmen getroffen, hat dann aber gesehen, dass diese Sicherungsmaßnahmen immer wieder erneuert werden müssen, ständig ein Betrieb aufrechterhalten werden muss und dass in rund 100 Jahren diese fast halbe Milliarde nur für diese Sicherung ausgegeben sein wird.
Wir gehen aufs Dach der riesigen Halle. Im Hintergrund rauscht die Autobahn. Die auffälligen Rundbögen, die die Dachkonstruktion halten, werden mindestens 5 Jahre lang hier bleiben, erklärt Jean-Louis Dardon. So lange dauert der Rückbau der Deponie. Und so lange stehen diese weißen Rundbögen auch als Symbol für einen der größten und teuersten Schweizer Umweltskandale.
Napoleon darf definitiv nicht über den Ärmelkanal. Die Europäische Union hat kapituliert. Die Briten und die Iren dürfen bei ihren eigenen Maßen und Gewichten bleiben. Die Harmonisierung, die Napoleon einst eingeleitet hatte, findet nicht statt. Martin Aliot über liebgewordene Traditionen auf den Inseln.
Die britische Regierung erwog schon 1965, lange vor dem Beitritt zur damaligen EWG, zwangsweise metrische Maße und Gewichte einzuführen, in denen alles durch 10 dividiert werden kann. Daraus wurde bekanntlich nichts. Bis heute werden Schrauben in Zoll gemessen, Gipsplatten in Fuß, Pferderennen in Furlongs, das sind Achtelmeilen, Kartoffeln und Menschen in Stones und Wassertiefen in Faden. Selbst wenn auf der Verpackung etwas anderes steht, im Kopf sind die sogenannten imperialen Maßeinheiten zuvorderst. Die Europäische Kommission hat sich nun mit dieser Tatsache abgefunden. Die normative Kraft des Faktischen triumphiert über den Harmonisierungseifer Brüssels. EU-Kommissar Günther Verheugen räumt neuerdings ein, dass die EU in dieser Sache einen Prinzipienstreit um Kaisers Bart führte, der die Briten letztlich nur noch mehr gegen alles Europäische aufbrachte. Das Stichdatum 2009 für die gänzliche Umstellung auf Kilometer und Kilo wird nun offiziell zur Makulatur. Ja, die Eigenheiten der Briten und Iren werden nun gar als liebenswerte Folklore gepriesen. Warum nicht gleich so? Die Inselbewohner, die Geschäfte mit dem Rest Europas machen wollen, bedürfen keiner Zwangsmaßnahmen. Noch vor 6 Jahren wurde der Gemischtwarenhändler Steve Thoburn zu einer bedingten 6-monatigen Haftstrafe verurteilt, weil er sein Obst und Gemüse hartnäckig in Pfund und Unzen wog, wo er doch beide Gewichtseinheiten hätte anzeigen müssen. Mit nur 39 Jahren starb Thoburn vor 3 Jahren an einem Herzschlag, wenige Tage nachdem der Europäische Menschenrechtsgerichtshof seine Berufung abgeschmettert hatte. Die Parteigänger des sogenannten Märtyrers fordern jetzt eine posthume Begnadigung. Im Gegensatz zum Vereinigten Königreich hat die Republik Irland die napoleonische Skala viel beflissener eingeführt. Erst vor kurzem wurden auf den Autostraßen, Jahre nach den Distanzen, auch die Tempolimiten in Kilometern ausgeschildert. Etwas widerwillig messen die Iren ihre bescheidenen Temperaturen jetzt in Celsius statt in Fahrenheit und die beträchtlichen Windgeschwindigkeiten in Kilometern pro Stunde. Wenigstens offiziell. Aber das Bier wird unverändert in Pints ausgeschenkt, obwohl die Milch in Literpackungen verkauft wird. Es wäre ja noch schöner, wenn man am Tresen 568 Milliliter Gerstensaft bestellen müsste.
Was kommt nach Köbi? Der Schweizer Fußballnationalcoach Köbi Kuhn hatte schon vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass er nach der Europameisterschaft 2008 zurücktreten wolle. Nicht auszuschließen, dass einer der erfolgreichsten Trainer der Welt Kuhns Nachfolger werden könnte. Ottmar Hitzfeld, derzeit Trainer von Bayern München.
Ja, wer weiß, was alles passiert. Und es ist sicherlich auch eine Option, wenn ich so im Hinterkopf habe. Was ich machen werde, 2008, ist natürlich noch total offen jetzt.
Wie reagiert man beim Schweizerischen Fußballverband auf das Interesse Hitzfelds? Chef des Gremiums ist Ernst Lämli. Er hat das Vorschlagsrecht. Freddy Hunkeler hat nachgefragt.
Dass sich Ottmar Hitzfeld vorstellen könnte, die Nachfolge von Köbi Kuhn anzutreten, löst bei Ernst Lämli erstaunlicherweise keine Emotionen aus. Er reagiert gelassen.
Der Ottmar Hitzfeld kann sicher ein Thema sein, wobei es gibt ja auch viele Details klar in dieser Situation. Sein Leistungsausweis lässt natürlich nichts offen, aber es ist so, dass verschiedene Punkte zum Tragen kommen.
Damit sind vor allem finanzielle Fragen gemeint. Hitzfeld spiele lohnmässig in einer höheren Liga, sei an Saläre gewöhnt, die für einen Schweizer Nationalcoach undenkbar seien. Darüber gesprochen wurde allerdings noch nicht. Möglich, dass Hitzfeld gegen Ende seiner Karriere hier zu Zugeständnissen bereit wäre. Denn die Betreuung einer Nationalmannschaft fehlt in seinem umfangreichen Palmarès, nachdem er 2005 das deutsche Angebot abgelehnt hatte. Im Schweizer Verband hat man das Prozedere für die Wahl bereits besprochen. Der Nachfolger Kuhns soll im März nächsten Jahres bekannt gegeben werden.
Wir wollen eins verhindern, dass wir irgendwelche Unruhe schaffen im Hinblick auf die Euro. Und wir sind der Meinung, dass wir im Lauf vom Frühling, also sicher vor dem Start vom Zusammenzug für die Europameisterschaft, den Trainer können bekannt geben. Persönlich hat die am liebsten den erst bekannt gegeben, wenn die Europameisterschaft vorbei ist. Aber dann gehen bereits Qualifikationsspiel an für die Weltmeisterschaft in Südafrika. Also das heisst, es gibt eigentlich gar nichts anderes, was vernünftig ist. Und das ist so abgesprochen. Da sind wir uns alle einig, dass wir in diesem Rahmen vorgehen wollen.
In die Wahl involviert ist ein grösserer Kreis von Personen. Entscheiden allerdings wird der Zentralvorstand des Verbandes. Und im eigenen Haus könnte durchaus auch ein geeigneter Kandidat gefunden werden. Die Erfahrungen mit Köbi Kuhn seien derart positiv, dass eine solche Lösung in Frage käme.
Das ist sicher so. Ich bin eigentlich auch ein grosser Anhänger von dem. Das hat man jetzt bei der U21 auch wieder gemacht. Man hat das beim Köbi Kuhn gemacht, dass man im Verband zuerst einmal geschaut hat, wer haben wir, was für Möglichkeiten haben wir. Und ich denke, die Variante Köbi Kuhn hat sich jetzt wirklich bewährt. Das allein rechtfertigt natürlich nicht zu sagen, wir haben es immer so gemacht oder in den letzten Jahren so gemacht, es hat sich bewährt. Wir schauen alles an, was möglich ist und wir wollen die bestmögliche Lösung finden.
Der Bericht von Freddy Hunkeler.